der Digital Insurance Podcast. Seit 2020 die Nummer 1 für Strategie und Innovation in der Versicherungswirtschaft. Und ich bin Jonas Pieler. Als Entscheidungsträger in der Versicherungsbranche hast du mit Personalengpässen und zyklischen Rückständen zu kämpfen. Scali Insurance Operations stellt seit 20 Jahren Experten für alle Versicherungssparten zur Verfügung. Schnell verfügbar und flexibel skalierbar. Jetzt ein Angebot einholen unter www.scali.insure. Today ist die Vertriebs-AI für die Versicherungsbranche. Today dokumentiert deine Beratung, coacht dich und spart dir 5 Stunden Zeit pro Woche. Besuche jetzt www.usetoday.io und teste mit dem Code Jonas Today 2 Monate kostenfrei. Diese Ausgabe ist übrigens gesponsert. Moin Alex, ihr wart letzte Woche Ende Mai auf der SV-Konferenz in München?
Richtig. Hi Jonas übrigens. Freut mich.
Was ging ab da?
Du, die Veranstaltung an sich war super spannend. Also kann ich echt allen nur empfehlen. Es ging hauptsächlich natürlich um das Thema AI, aber auch um ChatGPT, um die Regulatorik an sich, ja, seitens der BaFin, aber auch Daten und Parametrics. Und den Fachkräftemangel. Wobei Daten und Parametrics ja klar ist, weil Daten bieten ja die Basis von AI.
Habe ich auch schon mal gehört. Das war eine Veranstaltung von Süddeutsche Veranstaltungen, richtig? Wer hat die Veranstaltung organisiert?
Richtig, richtig.
Herbert Frommer war Moderator wahrscheinlich?
Du, Herbert Frommer hat einen hervorragenden Job gemacht. Also ich fand die Moderation hatte was super Gelassenes, okay, aber hatte auch, es war so ein bisschen frech an manchen Stellen. Also er ist schon so ein bisschen, hat die Leute getriezt, sag ich mal. Aber fand ich auch super, dass jeder drauf eingegangen ist und damit, ja.
Wer war denn da? Waren das Versicherer? Waren das Dienstleister? Waren das Dritte, die man jetzt nicht näher definieren kann? Oder was waren das für Leute?
Sowohl als auch, ehrlich zu sein. Also sowohl Dienstleister als auch Versicherer. Ein Beispiel dafür war Allianz. Die waren okay, zum Beispiel einer der ersten, die am ersten Tag gesprochen hatten.
Was haben die gesagt?
War der COO von der Allianz, der Herr Malmendier. Ja, der wurde auf jeden Fall vom Herrn Fromme direkt so ein bisschen getriezt. Also direkt so ein bisschen mit der Stecknadel in die Seite gepiekst, sag ich mal.
In welchem Sinne?
Dass er so Sachen sagte wie, zum Beispiel die Allianz hat ja noch 2020 gesagt, dass Check24 blöd sei, aber 2023 sagt die Allianz, Check24 ist toll und die arbeiten zusammen. Warum?
Hast du gerade 2022 gesagt oder 2024 gesagt?
2023.
Ach, jetzt vorher haben sie gesagt, dass Check24 blöd sei und jetzt sagen sie, das ist gut, oder wie?
Genau. Tja. Der Herr Malmendier, die hat natürlich so ein bisschen, ist ausgewichen und hat gesagt, er sei nur für Allianz direkt verantwortlich und nicht für Allianz im Ganzen.
Ah, okay. Und direkt findet das gut wahrscheinlich, ne?
Ich gehe davon aus. Er hat sich nicht dazu geäußert. Er ist so ein bisschen drumherum getanzt.
Check24 ist ja auch eigentlich nichts anderes als ein digitaler Makler. Also, oder richtig. Vermittler insofern, okay.
Richtig. Und ja, der Herr Fromm hat mehrfach die App der Allianz kritisiert, war sehr lustig. Und hatte Herr Malmendier immer behauptet, ja, also für ihn funktioniert die App.
Aber war das so ein Interview oder was haben die da gemacht?
Ja, die haben sich auf der Bühne unterhalten, beziehungsweise der Herr Malmendier hat zuerst eine Präsentation gehalten und dann haben die sich danach unterhalten.
So Fireside-Chat-mäßig, so wie richtig, wir das ja auch oft machen, ne?
Richtig, genau.
Ja, okay, cool. Und das war das Spannendste oder was war noch da?
Auch du, das war sehr spannend. Das war sehr spannend. Ging es unter anderem darum, dass hat er zum Beispiel den Malm dir auch gefragt, die BaFin rüffelt die Allianz schon wieder, warum zum Beispiel? Da kam nur die Antwort, dass die Regulatorik im Moment sehr dynamisch ist. Fand ich auch eine klasse Antwort. Aber kurz zum Anfang noch.
Ja,
also ich fand, der Herr Fromm hat am Anfang eine Sache erzählt, die Konferenz damit eröffnet, dass er vom hybriden Datendiebstahl gesprochen hat und hat dann so eine kleine Anekdote gebracht von einem Tochterunternehmen der R&V, dem das neulich passiert ist. Das fand ich ein super interessantes Thema.
Was ist denn hybrider Datendiebstahl, bitte?
Richtig. Das fand ich super interessant. Und zwar
also physisch läuft einer rein und nimmt die Daten, kopiert sie sich auf eine Diskette und digital macht das über parallel gleichzeitig über digitale Kanäle oder was?
Also das direkte Beispiel, das er angebracht hat, da sind Leute eingebrochen und haben Festplatten geklaut.
Ja, aber das ist ja eigentlich nichts Besonderes in dem Sinne, als dass das ja durchaus ein gangbarer Weg ist. Insofern ist ja auch ein USB-Stick auf der Toilette liegen lassen auch ein hybrider Datenangriff.
Ja, natürlich, ja. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen irgendwo was liegen lassen und aktiv irgendwo einbrechen und etwas stehlen.
Ja, ja, okay, verstanden.
Das im sogenannten Zeitalter des Hackings fand ich auch sehr schön.
Okay, das fand er jetzt spannend, also er war erstaunt.
Das fand ich persönlich spannend.
Fandest das spannend.
Genau. Ich fand dieses Bild, dass jemand irgendwo einbricht, nur um eine Festplatte zu klauen, fand ich entertaining.
Aber das darf man nicht vergessen, das ist ja auch oft der einfachere Weg, hätte ich fast gesagt. Also, ich glaube, beim Thema Datensicherheit, was viele glauben, ist, dass jemand irgendwo im nördlichen Teil von Korea sitzt und da dann quasi remote sich hier mit einem blauen, schwarzen Bildschirm und einem grünen Text da drauf mit so einer Hoodie über den Kopf.
Ja, natürlich.
Und mit, weiß nicht, ob die Red Bull dann in dem Fall haben oder ob sie irgendwas nordkoreanische Variante davon haben. Jedenfalls dann da quasi bleiches Gesicht da dann irgendwo reinhackt. Aber in der Realität, in meinen Erfahrungen, ist es so, dass du halt diese USB-Sticks irgendwo liegen lässt, dass du irgendwo anrufst und sagst, hier, ich habe ein Support-Problem, könnt ihr mir mal helfen? Oder andersherum zu sagen, sie hatten doch letztes Mal ein Support-Problem, können sie mir ihr Passwort sagen und all diese Geschichten. Oder eben du brichst halt einfach ein und klaust irgendwas oder klaust einen Laptop oder klaust ein Handy oder sowas. Und ich glaube, dass das in vielen Fällen einfach der fast gangbarere Weg ist, weil man den auch so gar nicht erwartet.
Ja, oder du fragst halt nach stellst irgendwelche Fragen, wo die Personen darauf antworten mit ihren Security Questions.
Genau, das Social Engineering ist ja eigentlich das Stichwort dahinter.
Richtig.
Und das unterschätzen viele. Denke ich mal, gibt es diese Red Team Angriffe, wo du das tust, als ob du jetzt ein Angreifer wärst und dann versuchst du da den Telefonsupport auszunutzen. Ja. Finde ich persönlich extrem spannend, ehrlicherweise. Also so als Freizeit-Gag könnte ich mir das mal vorstellen, aber
Teilzeit-Hacker.
Du arbeitest ja wahrscheinlich eh nur abends dann. Obwohl, nee, Quatsch, dann sind ja die Telefonsupport-Hotlines nicht. Du musst eigentlich, okay, wir kommen ja gerade vom Hölzchen auf Stöckchen, aber eigentlich musst du ja ein total sozial kompetenter Mensch sein, wenn du das mal willst. Du musst ja sozusagen diese Schwachstellen der Menschen ausnutzen, deren Bedürfnisse nach Akzeptanz und Wertschätzung und all sowas. Teilweise die Unsicherheit, die viele haben, die musst du ausnutzen in deinem Sinne. Das ist ja gleich dann so ein Trickbetrüger. Hütchenspieler. Hütchenspieler könnten auch coole Hacker sein. Ja, weiß ich nicht.
Du, bestimmt. Bestimmt. Ja, um wieder zurück zum Thema.
Ja, mach mal, bitte.
Eine andere Sache, die angesprochen wurde, war zum Beispiel der Hype um AI und wie der derzeit angetrieben wird vom, wie der Herr Fromme es nannte, der Suchmaschinenkrieg. Also Google versus Bing zum Beispiel. Wobei ich persönlich finde nicht, dass es ein Suchmaschinenkrieg ist.
Ja, weil, genau, das hätte ich dir auch gefragt. Das klingt wieder so theatralisch.
Ja, ne?
Was denkst du dazu?
Also klar, Google hat bei Suchmaschinen einen Marktanteil von, was war es, über 92%.
Insofern, aber, wo willst du da vom Krieg reden, ne? Also zumindest in Europa haben sie, glaube ich, so einen hohen Anteil, ne? Also
erstens das.
So, Google denkt sich so, ja, lass die mal spielen, die anderen.
Ja gut, die Sache ist natürlich auch, gut, Bing hat jetzt eine Integration von ChatGPT und demnächst kommt da GPT-4.
Ja.
Okay, ja, was AI angeht. Aber es ist halt viel mehr, meiner Meinung nach, viel mehr ein Browserkrieg und kein Suchmaschinenkrieg. Weil ich meine, wer lädt sich Chrome runter und gibt dann oben in die Taskleiste irgendwie, sucht nach Bing oder sowas?
Ja.
Das macht kein Mensch. Und wer benutzt Edge?
Aber ich glaube, früher war Internet Explorer der Browser, um den Chrome runterzuladen.
Richtig, genau.
Die Frage, jetzt muss ich leider sagen, dass Edge ja von der Rendering-Engine und alles natürlich auf derselben Basis basiert wie Chrome. Insofern können die da, kann Edge sehr gut mithalten. Aber jetzt kommt da wieder Microsoft und knallt da alle möglichen Tools da rein. Also Microsoft hat halt immer diese Tendenz, all ihre Werkzeuge mit irgendeinem Gedöns zu überladen. da hast du dann, ich weiß nicht, was sie jetzt letztendlich in eine Sidebar reinmachen, und da hast du da wieder ChatGPT drin, und da musst du, wenn du ChatGPT ausprobieren willst, musst du wieder den ganzen Kram runterladen, und boah, ich kann das nicht mehr sehen.
Ja, ja, ja. Nee, ich bin da auch, also, ich verstehe nicht warum, aber
was verstehst du nicht warum?
Warum die Edge nicht auf die Reihe kriegen? Also, es kann ja echt nicht so schwierig sein.
Aber es nutzen doch, aber ehrlicherweise nutzen das doch alle in Unternehmen, die auch Windows und Microsoft und all sowas benutzen, meiner Erfahrung nach.
Aber tun sie das? Tun sie das wirklich?
Ich glaube schon, dass das viele benutzen, weil das einfach bei denen standardmäßig installiert ist. Ich glaube, die Story war folgendermaßen. Ursprünglich gab es ja Netscape, dann kam Microsoft, hat den Internet Explorer bereits integriert, und dann hat Google kalte Füße gekriegt, weil die gemerkt haben, ups, da ist jetzt jemand, der durch den Browser uns den Weg zu unserer Suchmaschine abschneiden könnte. Wenn nämlich jetzt der Internet Explorer der größte Browser unter der Sonne wäre, dann hätten die da Bing drin. Und hätte Google seinen großen Zugang zum Markt verloren. Warum? Weil Google natürlich über die Integration in Browser irrsinnig viel Traffic bekommt. Also die zahlen ja Apple, ich weiß nicht wie viel, eine Milliarde oder sowas pro Jahr, damit sie in die ganzen Browser integriert sind als Standardsuchmaschine. Und meines Wissens nach haben sie damals Chrome gestartet, um eben Microsoft zu hindern, das zu machen. Und jetzt weiß ich nicht, ob es jetzt anders passiert, dass Microsoft hingeht und jetzt mit dem Edge eine riesen Dominanz aufbaut, keine Ahnung, sehe ich nicht, aber das ist mein Verständnis. Jetzt aber AI in diesen ganzen Browser-Kram, I don't know.
Wird man sehen. Im Moment, wenn Google 92% Marktanteil hat, es gibt ja noch was, Opera.
Stimmt, Firefox, das habe ich früher auch mal natürlich benutzt. Firefox habe ich auch mal benutzt, eine Zeit lang. Ich erinnere mich. Da war was so alt zu Xing und StudiVZ-Zeiten.
Ja. Ja.
Also das waren das zweite Thema bei der Konferenz oder wie lief es da?
Und das war mit einer Sache, die angeschnitten wurde. Und das Thema Suchmaschinenkrieg hat sich quasi durch die Konferenz an sich auch gezogen.
Aber was haben Sie darunter verstanden unter Suchmaschinenkrieg? Haben das die Leute geglaubt, dass es Suchmaschinenkrieg ist? Oder wie haben Sie das definiert? Oder was war die Meinung, die da vorherrschte?
Im Endeffekt war es so, wie es bei mir ankam, war es das Big Tech, nenne ich sie jetzt einfach mal, der Treiber von AI ist und AI sein wird. Das war so das Gefühl, das dabei durchkam, sag ich mal.
Ja.
Und wie jetzt die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und OpenAI zum Thema ChatGPT.
Aber glauben jetzt alle, dass das ein Suchmaschinenkrieg ist?
Es ist niemand aufgestanden und hat aktiv widersprochen.
Okay, das ist natürlich auch eine große Hürde. Ja, okay. Also wir glauben nicht, dass es Suchmaschinenkrieg ist, ne? Weil ich ganz ehrlich, also ich habe mir natürlich auch die Google I.O. Keynote angeschaut und das, was ich verglichen mit Microsoft und deren AI-Ambitionen wahrgenommen habe, ganz deutlich mal wieder, Google ist, was Thema AI angeht, einfach um Längen weiter. Nicht, weil sie die Technik, irgendeine tollere Technik haben oder weil deren Bard einfach besser Sachen ausdrücken kann als OpenAIs ChatGPT, sondern weil die einfach viel mehr verstanden haben, was die Fähigkeiten von AI sind. Die haben in der Fläche im Unternehmen viel mehr Fähigkeiten, AI zu denken. Und die Art und Weise, wie sie das einsetzen, ist, dass sie einfach Produkte an den Start bringen, die mal um Längen besser sind. Und du merkst nicht, dass da AI drin ist.
Ja, die haben ja auch viel mehr Daten zur Verfügung, ne? Also die Frau Dr. Rania Reda-Kuber von Google war auch da übrigens.
Ja.
Und die hat auch erzählt, die Daten sind die Basis von guter AI.
Klar.
Und gerade in der Versicherungsindustrie, die Versicherungsindustrie ist reich an Daten, aber arm an Erkenntnissen. Das ist übrigens ein Zitat von ihr. Und dass Datenvollständigkeit und Datenauffindbarkeit derzeit ein riesengroßes Thema sind. Weil oft gehen die in irgendwelche Versicherer rein und finden irgendwelche unvollständigen Excel-Tabellen verstreut auf Festplatten, wo sie überhaupt nichts zu suchen haben.
Ja.
Also dadurch, dass Google eben strukturierte Daten hat, haben die natürlich ein viel besseres Fundament für AI.
Das unterschätzen viele. Ich glaube, Daten zu haben ist eine Sache. Daten auch aufbereitet nutzbar zu machen, ist eine ganz andere Sache. Und viele unterschätzen den Aufwand, den es bedeutet, zu schauen, okay, sind die Daten aktuell? Also das muss ein Computer wissen, ob die Daten aktuell sind, und im Zweifel müssen sie aktuell sein. Die Daten dürfen sich natürlich auch nicht widersprechen, weil sonst ist natürlich das Thema Aktualität und so weiter wieder dahin. Die Daten müssen strukturiert vorliegen, sodass du sie strukturiert einlesen kannst, und sie müssen natürlich auch vollständig vorliegen, und sie müssen überhaupt erstmal integrierbar, indexierbar etc. sein, bevor du, und dann musst du auch noch verstehen, was diese Daten alles sind, was da drin steht. Du musst verstehen, was du damit machen kannst, welche Erkenntnisse du daraus ziehen kannst, und dann irgendwie kannst du mal deinen Algorithmus drüber laufen lassen, der von mir ist da eine Machine Learning, also Gruppierung und so weiter vornimmt, um dann welche Erkenntnisse rauszuziehen. Der Weg dahin ist irrsinnig weit.
Ja, ja gut, die Algorithmen, die Basis dafür bieten, ne, das sind alles Algorithmen aus den 70ern und 80ern.
Ja, kannst du bei GitHub runterladen.
Ja, ja. Das meiste ist was KNN, also K-Nearest Neighbor. Und das ist ja wirklich, das geht zurück auf wie heißt er nochmal, Alan Turing?
Keine Ahnung.
Schon ja. Mitte des Zweiten Weltkriegs.
Das ist ein wichtiger Punkt. Da können wir dann auch direkt zu Kausalität und Korrelation gehen. Das sind alles Daten und mathematische Modelle, die auf Korrelation am Ende basieren. Die schauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn eins passiert, das andere auch passiert.
Mhm.
Aber das hat nichts mit Kausalität zu tun. Ne? Wenn wir, jetzt kann man, da wird man extrem philosophisch. Ne? Du kannst natürlich auch sagen, wenn ich einen Apfel fallen lasse, dann fällt er auf den Boden. Hat was mit Kausalität zu tun, weil es die Anziehungskraft gibt. Aber kannst du natürlich auch sagen, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf dem Boden fällt, ist 100%. Oder sagen wir mal, ist 99%, weil es könnte sein, dass du den Apfel auch irgendwie auf der ISS fallen lässt, dann fällt er nicht zu Boden. Insofern, jetzt kann man sich die Frage stellen, da habe ich keine Antwort drauf. Und ich bin immer mal offen dafür, dass mir jemand das erklärt. Aber wo ist der Unterschied zwischen Kausalität und 100% Wahrscheinlichkeit?
Mhm.
Wenn du weißt, dass irgendwas passiert, warum ist das dann nicht kausal? Wahrscheinlich, weil der eine ein Auslöser ist für das andere, und bei Korrelation gibt es das nicht.
Ja.
Aber sei es drum. Am Ende des Tages sind diese Algorithmen nichts Kompliziertes, das ist richtig.
Ja gut, da gab es auch einen sehr, sehr interessanten Vortrag von Carsten John von InfasQuo, der auch über den Zusammenhang von Kausalität und Korrelation gesprochen hat bei der Datenbearbeitung.
Aber was war da die Kernaussage, weißt du das?
Er hat zum Beispiel gesagt, dass eine AI berechnet hat, dass die globale Erwärmung erst dann losging, als die Piraten verschwanden. Und das ist natürlich so ein wunderschönes Beispiel zwischen Kausalität und Korrelation.
Das kann ja sein, vielleicht haben die einfach ganz viel, weiß nicht, Methan ausgestoßen. Okay.
Vielleicht hatten die deswegen einen unfair advantage mit ihren Schiffen, kann natürlich sein.
Okay,
nee, aber da ging's auch um das Thema anhand von Parametrics errechneten Tarifen für Kunden in der Versicherung zum Beispiel. Und es werden 75% der Kunden seiner Meinung nach negativ auffassen, wenn sie für sich persönlich errechnete Tarife haben, die von irgendeiner AI anhand ihrer Daten errechnet wurde.
Ja.
Dass sie sich dann automatisch benachteiligt fühlen.
Das muss man mal erklären. Also Leute fühlen sich benachteiligt, weil die AI basierend auf ihren Daten Sachen berechnet hat?
Genau. Für dich jetzt zum Beispiel Lebensversicherung, du kriegst einen persönlich verrechneten Tarif nur für dich anhand der Daten, dass du sehr gerne rotes Fleisch isst oder Raucher bist oder du fährst gern schnelle Autos.
Richtig. Immer wieder ein Problem bei mir. Aber jetzt verstehe ich, was du meinst. Was da drin steckt, ist im Grunde, wie groß schneidet man das Kollektiv. Das Thema Versicherer ist ja immer Kollektiv. Das Kollektiv übernimmt das Risiko für den Einzelnen oder teilt es vielmehr. Wenn du ein irrsinnig großes Kollektiv hast, dann sind die Produkte weniger attraktiv, weil du im Zweifel zu viel zahlst oder die falschen Sachen bezahlst und so weiter und so fort. Oder wenn du einfach dann deckst du Schäden ab, die für den Einzelnen gar nicht relevant sind. Also schneidest du das Kollektiv kleiner, indem du schon mal das, du könntest es ja aufsplitten, du packst ja alle Probleme in einen Topf, Kranken, Leben, Sache in einen Topf. Und dann fühlt sich der kein Auto hat, schon mal benachteiligt, weil er kein Auto hat. So. Das heißt, insofern schneidest du es ja schon mal kleiner auf Leute, die Auto fahren. Und dann schneidest du es ja noch kleiner auf die den Golf fahren, mit irgendwie 1, ich weiß gar nicht, wie es heutzutage ist. Früher war es eher so 1,6 Liter Hubraum, und dann nimmst du den VR6 mit, ich weiß nicht was, 2, irgendwas Liter Hubraum und 180 PS.
Mein Polo hatte früher 1,6, als ich noch ein,
ja.
Das war mein erstes Auto.
Ja, war das so ein 100 PS Ding oder wie viel hat der?
Nee, der hatte 75, glaube ich, oder 74,
okay. Ja, okay.
Irgendwie sowas.
Ich hatte einen Golf 3 mit 1,6 Liter, ich glaube AKS war die Motornummer, und der hatte 101 PS, ziemlich cooles Teil, war, es gibt nur 1000 Stück davon, das war die Nummer 237 Ottmar Alt Edition, habe ich irgendwann mal zufällig, nachdem ich verkauft habe, in Wolfsburg wieder gesehen, als ich da mal geschäftlich unterwegs war. Dann stand der plötzlich in der Straße, das war mein Auto, weil ich da ein Autogramm von Ottmar Alt drauf hatte. Das war aber nur eine Anekdote. So, aber damals hattest du ja, und da hast du ja bei den Kfz-Versicherungen, hast du ja einfach auch die Klassifizierung nach Auto und so weiter und so fort, weil Leute, die halt einen M3 fahren, irgendwie aggressiver fahren, so meint man zumindest, als der Polofahrer. Weiß man nicht, ob das wirklich so ist, aber könnte man meinen. So, und dementsprechend bist du ja da schon klassifiziert. Das könntest du ja auch schon unfair beziehen, weil es kann auch sein, dass du mit dem M3 kannst ja auch langsam fahren, ne? Vielleicht ballert der halt mit dem Polo irgendwie die, weiß nicht was, gibt da Vollgas, Metal to the Pedal, Pedal to the Metal oder was, ne? Und ballert dann mit 160 Knirschen auf der mittleren Spur.
Ich habe tatsächlich in dem Polo mal über 190 geschafft.
Ja, siehst du, aber wahrscheinlich bergunter mit Rückenwind. Ja,
und auf der A3, diese schöne, bei Montabaur, wo jetzt, glaube ich, jetzt ist da 100 oder 120 oder sowas.
Wegen
das
dir.
War früher noch nicht. Das kann sein. Nee, aber da geht's ja richtig, richtig weit runter zuerst und dann hoch. Das war schön. Das war sehr schön.
Schneller.
Ja, der Unterboden hat angefangen zu wackeln.
Das glaube ich dir. So, aber das heißt, da hast du ja auch schon diese vermeintlich unfaire Klassifizierung. Und wenn du das jetzt noch runterdrehst auf dieses Segment von einer Person oder das Kollektiv von einem, dann kannst du natürlich sagen, klar, der jetzt diesen M3 fährt und einfach garantiert nächste Woche einen Unfall baut, der würde natürlich Unsummen an Versicherungen bezahlen und der hätte keinen Bock, die zu bezahlen. Genauso der schon weiß, dass er irgendwie Bungee-Jumping geht jede Woche und einfach seine Lebensversicherung da strapaziert. Versus der andere, der sie eigentlich gar nicht braucht, weil er nie einen Schaden haben wird, weil er so gut fährt, dass er nie einen haben wird, der wird auch keine abschließen. Das heißt, am Ende des Tages wird es für den, der es morgen kaputt macht, sowieso so teuer werden wie der Schaden, da braucht er es nicht. Und der nie fährt und keinen Schaden hat, braucht es auch nicht, weil es halt nicht braucht. Und das ist sozusagen ins Extreme der Widerspruch in diesem Kollektiv von einem. Das ist ja wahrscheinlich, was der dann gemeint hat, ne?
Ich gehe davon aus. Aber gerade zum Thema Kfz gab es auch einen anderen Vortrag von der Hook zum Beispiel.
Klar, von wem sonst?
Ja, natürlich. Die haben so ein kleines Gadget entwickelt, dass man sich ins Auto hängen kann, das dann die Telematikdaten sammelt.
Ich wollte gerade sagen, dass Telematik jetzt kommt. Irgendwann muss ja mal wieder Telematik kommen.
Natürlich. Sammelt die Telematikdaten und erstellt dann so eine Art Fahrerscore von 0 bis 100. Je schlechter der Score, desto wahrscheinlicher die Häufigkeit von irgendwelchen Schäden. Ja. Da haben sie auch gesagt, dass sie erkennen können, wenn es zum Beispiel einfach ins Handschuhfach geschmissen wird. Fand ich auch sehr lustig.
Aber das Ding gibt's ja auch schon ewig, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob die jetzt eine neue Version, haben die davon gesprochen, dass sie jetzt eine neue Version irgendwie gelauncht haben, oder ist das die gleiche Suppe wie von früher?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Ich hatte davon vorher noch nicht gehört gehabt. Ich wusste natürlich, dass die Autohersteller Telematikdaten sammeln. Ich dachte dann einfach, dass die Autohersteller die an die Versicherer verkaufen.
Ja. Aber würdest du das machen? Würdest du jetzt bei dir ins Handschuhfach oder sonst wo so ein Telematik-Ding einbauen, was im Grunde G-Kräfte und Beschleunigung und all sowas prüft und dich anmeckert, wenn du mal irgendwie zu hart von der roten Ampel bremst? Würdest du es machen als Autofahrer?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Wenn es mich persönlich anmeckert, dann eher nicht. Mhm. Wenn ich auf meinem Smartphone so eine richtig schöne Zusammenfassung meiner Fahrten bekomme und dann gesagt bekomme, zum Beispiel, ich habe die Strecke Frankfurt-Köln jetzt 10 Minuten schneller geschafft.
Ja, siehst du?
Natürlich im Rahmen der Geschwindigkeitsbegrenzung, natürlich, klar. Aber das wäre cool.
Du hast quasi, du kriegst so einen Score, ich hab's jetzt, geiles Ding. Du kriegst so einen Score und dann steht da drin, sie haben 99,9% der theoretischen legalen Höchstgeschwindigkeit ausgenutzt.
Geil. Super Teil.
Das heißt, wenn dir 100 Schild kommt, dann fährst du exakt 100 und wenn das unendlich Schild kommt, dann fährst du halt, ich weiß nicht was, 420 wie dieser Lambo da, ne?
Ja, klar. Nee, dann sagt dir zum Beispiel auch, wenn du den richtigen Bremspunkt bei einer Kurve erwischt hast.
Ja, also. Die Ideallinie, ne? Mit GPS-Tracking.
Richtig.
Immer wenn das du dann quasi auf einer dreispurigen Straße mit 180 oder sowas von der linken Spur für die Kurve extra auf die rechte fahren, um dann quasi die Innenkurve zu nehmen. Sowas.
Das wäre ein bisschen wild. Ja.
Ja, aber okay, aber das ist dann, weil wo du ja schnell dabei bist, ist, dass du derjenige, der schlecht fährt, mehr bezahlt und der gut fährt, weniger bezahlt.
Ja, das aber gibt's ja so gar nicht. Da haben sie auch von Biases gesprochen, wie zum Beispiel das, was er angesprochen hatte, war Nachtfahrten, weil Nachtfahrten sind statistisch gefährlicher, aber auch, man muss halt unterscheiden, ist es der 25-Jährige, der gerade, ne, ich will niemandem was unterstellen, aber bei, sagen wir mal, 0,4 Promille Blutalkohol liegt und gerade auf dem Weg zurück ist nach Hause, oder ist es halt die 33-jährige Krankenschwester, die gerade auf dem Weg zum Nachtdienst ist.
Ja.
Wenn man das nicht voneinander unterscheiden kann und die beiden Fahrten mit dem gleichen Risiko bewertet, dann ist es für die Krankenschwester ja überhaupt kein Incentive, das Produkt überhaupt zu verwenden.
Musst du halt vorher pusten lassen, dann machst du auch so einen, gibt's bestimmt bei Amazon, so einen Bluetooth-Alkohol-Puster-Test.
Ja, aber auch da, wer sagt denn, dass die Person auf dem Heimweg vom Club überhaupt Alkohol getrunken hat oder keinen Alkohol getrunken hat, kann ja auch, was weiß ich, irgendwelche anderen Substanzen genommen haben.
Alles klar, Blut.
Also, ne?
Gibt's, ja, gibt auch Theranos. Theranos. Alles klar.
Ja, irgendwann ist es dann halt ad absurdum.
Also, genau, du müsstest halt noch viel, viel mehr Daten quasi erfassen, um wirklich noch aussagekräftigere Bilder zu bekommen.
Eben. Und du brauchst halt die richtigen Datenanalysten. Das ist halt auch super wichtig. Da kommen wir dann zum Thema Fachkräftemangel.
Kommt man sowieso immer wieder schnell hin. Auch bei Leuten, die sanitär einbauen oder sowas, haben wir gerade Fachkräftemangel. Aber anderes Thema, egal.
Wie sieht's denn da bei der Datenanalyse aus?
Was, bei sanitär? Den Durchfluss, die Durchflussmenge.
Wären interessante Daten für eine Krankenversicherung zum Beispiel.
Das haben sie ja bei Corona, haben sie es ja irgendwie gemacht, ne, das Abwasser zu kontrollieren. Das kannst du natürlich auch machen. Also auch wieder Daten. Kannst du alles möglich machen, ja.
Ja, das macht, war das Miami? Irgendeine amerikanische Stadt macht das, die das Abwasser auf Kokain testen, um zu sehen, wie gut die Economy ist.
Ja, okay.
Weil je höher dieser Wert ist, desto besser wird es der Wirtschaft gehen in ein paar Monaten.
Ja, verstanden. Also
ganz wild.
Nochmal vielleicht zurück zu der Veranstaltung.
Richtig.
Haben wir denn noch ein Thema? Wir sind jetzt bei knapp 30 Minuten. Haben wir noch ein Thema, was wir noch besprechen müssen? Oder können wir es zusammenfassen?
Wir haben noch das Thema Regulatorik. Oh. Regulatorik und BaFin.
Oh, das tatsächlich. Zum Schluss.
Tatsächlich, das hättest du zum Schluss.
Nee, und
da tut sich jetzt auch sehr viel. Die ist gerade dabei, mehr und mehr die IT von Versicherern anzugehen. Laut dem Herrn Fromme liegt es daran, dass die BaFin gerade um ihr Image kämpft, seit dem Wirecard-Debakel.
Ja.
Und deswegen geht sie jetzt so richtig los und geht die IT der Versicherer an. Und sie fängt sogar damit an, Namen von Unternehmen zu veröffentlichen, die ihre IT nicht richtig führen.
Ja, wenn ich mir das, ich schaue mir ja oft die IT von Versicherern an. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe da auch viel Potenzial, was man noch optimieren kann.
Mhm.
Aber so an den Pranger stellen finde ich auch echt fies. Oder ja, wie siehst du das?
Das ist ganz genau mein Case, den ich auch so sehe. Ich finde dieses an Pranger stellen echt fies.
Das ist wie wenn ich hier zu Hause mit den Kindern irgendwie eine Liste führen würde, öffentlich, wer jetzt hier seinen Müsli nicht aufgegessen hat oder sowas. Und dann das immer draufschreiben würde. Das ist doch total, also das würde ich nicht hinkriegen.
Das vor allem nicht nur den Kindern an sich zeigen, sondern es wäre so, als würdest du dann wirklich in die Kita gehen und es dort aufhängen.
Ja.
Das halt ist.
Ja, habe ich meine Zweifel dran. Ob das, also ich meine, ja, ich weiß es nicht. Ich habe da meine Zweifel, ob das, ich weiß nicht, pädagogisch der richtige Begriff ist oder ob das aus einer Leadership-Perspektive richtig ist. Ich glaube ja, dass, da kann man auch noch eine eigene Episode draus machen. Eigentlich müsste so ein Regulator auch eine gewisse Leadership-Funktion haben, die sie im Grunde die regulierte Branche, ich will nicht sagen ins Licht führt, zum Licht führt, das ist ein bisschen übertrieben, aber ja, irgendwie eine, keine Ahnung, eine positive Stimmung sorgt. Gibt natürlich viele, die sagen das natürlich nicht so, aber ich glaube, da ist ein Potenzial, das gleiche Ergebnis mit mehr Leadership und einem besseren Endergebnis zu haben.
Ja,
das kann sein. Das gleiche Ergebnis mit einem besseren Endergebnis zu haben, aber ist egal. Wir sollten jetzt aufhören wahrscheinlich. Also, aber die Veranstaltung war gut. Wie viele Leute waren ungefähr da?
Ach du, ich bin furchtbar schlecht darin, Personen zu schätzen. Das kann ich dir gar nicht mal so beantworten.
Hast du viele getroffen, die du kanntest?
Ich habe viele getroffen, die ich kannte. Es war schon so, hatte schon diesen Klassentreffen-Charakter.
Sehr gut.
Das hat mich sehr gefreut. Grüße gehen übrigens raus an alle. Ich will jetzt nicht einen bestimmten Namen nennen.
Alle, die dich kennen.
Alle, die mich kennen, richtig. Genau. War richtig cool. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. War sehr spannend. Es finden demnächst auch wieder Veranstaltungen statt, glaube ich, von der SV. War super.
Cool.
War echt cool. Ganz kurz noch eine Sache zur Regulatorik und der IT, die ich super spannend fand. Und zwar, der Zustand der IT ist bei mehr als 50% der Unternehmen der Versicherungsindustrie schlechter als befriedigend. Und hier gab es diesen Satz, die Regulatorik der IT wird der große Bereiniger der Versicherungsindustrie, dass gerade kleine und mittelständische Versicherer hier ausgesiebt werden.
Kann man mal in einem, also den nehme ich mal mit, das Zitat, und in der nächsten IT-Vorstandsepisode bespreche ich das mal mit wem auch immer, der da dran kommt, ich weiß es noch nicht.
Ja, sehr gerne. Ich fand es auch sehr kontrovers, aber das ist nicht direkt meine persönliche Meinung, absolut nicht, aber ich lasse es einfach mal so im Raum stehen. Ja.
Wunderbar, herzlichen Dank in diesem Sinne, bis bald.
Danke auch dir, wie gesagt, wir konnten die Themen leider alle nur ein ganz kleines Stück anschneiden. Man könnte über jedes dieser Themen eine komplette Episode machen.
Das ist
alles klar. Hat mich sehr gefreut. Und wir sollten häufiger solche Episoden
machen. Das sollten wir vielleicht echt machen. Ja, alles klar. Danke.
Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Jo.
Das war der Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und hinterlasse uns eine Bewertung in deiner Podcast-App. Vielen Dank, dein Jonas.